willkommen zu «Fäusi Federal». Das ist der wöchentliche Tag hier direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim mit interessanten Gästen. Heute mit der Yvonne Gilly. Sie ist Präsidentin von der FMH, von der Schweizerischen Ärztevereinigung, frühere grüne Nationalrätin. Und wir reden natürlich über die zwei Initiativen, die wir abstimmen, Anfang Juni. Und Zuschauerinnen und Zuschauer, die zahlen jeden Monat, zahlen sie ein bisschen mehr. Oder? Also jedes Jahr geht es ein bisschen auf und nachher bleibt es wieder 12 Monate gleich. Aber trotzdem, und jetzt will man etwas machen, es sind zwei Initiativen und die eine behauptet, sie durch die Kosten wirklich bremsen. Dort ist die FMH, dort sind sie total dagegen, sie befürchten ganz Schlimmes. Warum eigentlich? Warum muss man nichts machen gegen die Kosten?
Genau, man muss natürlich etwas machen, um eine gute Kostenkontrolle zu haben. Da sind wir damit einverstanden. Aber die sogenannte Kostenbremse-Initiative von der Mitte-Partei, die verspricht ja auch weniger Prämien. Die legt ein Korsett an Kostenentwicklung, wo gebunden ist an die Lohnentwicklung. Das heisst, in wirtschaftlich guten Zeiten dürfen wir ein bisschen mehr Geld ausgeben für Gesundheitsversorgung. In wirtschaftlich schlechten Zeiten dürfen wir weniger Geld ausgeben für Gesundheitsversorgung. Das ist einmal allein schon paradox, weil in wirtschaftlich schlechten Zeiten steigen die Gesundheitskosten stärker, weil es dann eben den Leuten schlechter geht. Aber dann ist es auch wichtig zu sehen, was ist denn noch das Maximum an tolerierbaren Kosten, die die Initiative vorgesehen hat. Das kann man in der Übergangsregelung lesen. Die Kosten dürfen 20% stärker steigen als die Löhne. Denkt man, das sei ziemlich viel Geld. Aber wenn man das dann pro Kopf ausrechnet, dann kann zum Beispiel der Lohn 70 Franken pro Jahr steigen und gleichzeitig dürfen dann die Kosten nur noch 3 Franken pro Kopf und Jahr steigen. Dann geht es darum, ja, was heisst denn das konkret? Was bedeutet das für mich als Patient? Das bedeutet, wenn man das zurückrechnet auf die letzten 20 Jahre, dass über ein Drittel der Leistungen, die in der obligatorischen Krankenversicherung beinhaltet sind, nicht mehr finanziert werden können. Über ein Drittel. Mhm. Oder man kann es noch etwas krasser ausdrücken, wenn wir gar kein Kostenwachstum mehr haben und einfach daran denken, dass unsere Bevölkerung älter wird und das kostet einfach mehr wegen der chronischen Erkrankungen, dann wären auch diese Kosten nicht mehr gedeckt.
Jetzt Befürworter sagen, ja, das ist Panikmache, das stimmt gar nicht. Weil wir tun ja nur sagen, dann, wenn das eintritt, müssen die Akteure, Bund, Kanton, die Ärzte, die Versicherer zusammensitzen und Massnahmen beschliessen. Es ist nicht so, dass man da drüber fährt, einfach, wie sie es jetzt darstellen.
Ist noch elegant, oder? Als Politiker zu sagen, ich gebe den Ball weiter an die Akteure. Sie haben natürlich schon ein paar Ideen geäussert. Sie haben zum Beispiel gesagt, ja, dann, haben wir ja da die Versicherer auf der einen Seite und die Ärzte und Ärztinnen auf der anderen Seite, dann müssen die halt zu günstigeren Tarif arbeiten. Tarif müssen aber sachgerecht sein. Das heisst, eine Leistung, die man in einem Spital erbracht wird, auf einer Notfallstation oder die in einer Praxis erbracht wird oder wo die Spitex erbringt, die muss kostendeckend können angeboten werden, sonst kann sie gar nicht erbracht werden. Und das sieht man ja schon jetzt in den Spitälern zum Teil, dass ganze Bettenabteilungen müssen zugetan werden, weil eben das Geld fehlt. Und das heisst für Patienten und Patientinnen nichts anderes, wenn dann Leistungen nicht mehr kostendeckend finanziert sind. In einem allerersten Schritt haben sie dann einfach lange Wartezeiten. Und das können wir gut abschauen vom Ausland. Deutschland hat das zum Beispiel gemacht. Deutschland macht es jetzt notabene wieder rückgängig. Mhm. In England hat man das gemacht, in Teilen nordischer Länder hat man das gemacht. Das heisst dann einfach, wenn sie keine Zusatzversicherung haben oder im Portemonnaie nicht genug Nötli haben, dann warten sie dann auf ihre Operation oder auf ihre teure Behandlung. Nicht, bis sie sie brauchen, sondern bis Geld wieder vorhanden ist. Und das ist natürlich ein bisschen eine einfache Art, den Prämienermässigungen zu versprechen, wenn man es dann aus dem eigenen Sack zahlt oder über eine Zusatzversicherung muss finanzieren.
Viele, die dafür sind, geben offen zu, dass die Initiative ein bisschen wie ein Hilferuf ist, weil man in den letzten 20 Jahren nicht viel Stand gebracht hat bei diesem Thema. Also irgendwo durch nicht die Kosten, die man einmal 1996 einmal hat, wollen bei der Einführung vom Krankenversicherungsgesetz letztlich auch ein bisschen bremsen und so, dass das einfach nicht gelungen ist und dass man nicht viele Reformen zustande gebracht hat, da im Parlament. Würden Sie das teilen, diese Analyse?
Nein, ich teile das nicht und ich bin ein bisschen erschüttert, aber so eine Kapitulation von Bundeshauspolitiker und Politikerinnen. Gehört, ich höre das auch. Ich sage dann amigs, ich könnte euch eine ganze Reihe von Beschlüssen aufzählen, die ihr gefasst habt. Ich meine, 44 Krankenversicherungsgesetzrevisionen in ein paar wenigen Jahren. Und die Kostenentwicklung, die ist wirklich ganz gut kontrolliert. Also das Kostenwachstum, das ist immer mehr abgeflacht und im internationalen Vergleich sind wir da gut. Aber Prämienentwicklung. Mhm. Prämienentwicklung, die haben wir nicht gut im Griff gehabt. Und ja, da kann man sagen, das ist in erster Linie ein politisches Versagen, weil ich habe ja als Ärztin keinen Einfluss auf Prämien. Ich kann nur die Kosten, die ich direkt verursache, kann ich beeinflussen. Und die habe ich sogar negativ zu Lasten von der Prämien beeinflusst. Und zwar, indem wir heute immer mehr ambulante Behandlungen kann durchführen, wo man früher 3 Tage ins Spital haben müssen oder 7 Tage ins Spital haben müssen, die kann man heute ambulant machen.
Aber und leider, dann schlägt es voll auf Prämie durch.
Genau. Und leider, auch wenn die sogar noch billiger sind, zahlt sie voll den Prämienzahler. Und das hat zu einem beträchtlichen Prämienwachstum geführt in den letzten Jahren. Und da ist wirklich ein Handlungsbedarf.
Das muss man vielleicht schnell erklären. Aber das geht 100% auf Prämien, was ambulant gemacht wird. Und im Spital ist es 55%, glaube ich, wo der Kanton übernimmt.
Genau.
Und das wollen wir ja ändern. Da gibt es dann ein Referendum irgendwann Ende Jahr oder so, weil die Gewerkschaft das Referendum dazu ergriffen hat. Aber ich wollte noch bei der Kostenbremse bleiben. Ich meine, die Initiative will letztlich Druck ausüben, dass mehr Reformen zustande kommen. Aber was sind denn, oder mehr Reformen, die wirklich Kosten angehen? Aber was ist das denn bis jetzt gescheitert?
Es ist eben nicht gescheitert, weil wir haben wirklich eine gute Kontrolle vom Kostenwachstum.
Es ist nur eine Finanzierungsfrage.
Es ist fast ausschliesslich eine Finanzierungsfrage. Aber wenn man an die Zukunft denkt, dann kann man natürlich nie sagen, es ist nur eine Finanzierungsfrage, sondern wir müssen ja auch in die Zukunft denken, müssen wir eine Kostenentwicklung im Griff haben. Und wo wir gescheitert sind, ist natürlich an der Kantonsgrenze. Also wir brauchten schon längstens eine regionale Gesundheitsplanung, also über die ganze Nordwestschweiz, über die ganze Nordostschweiz und nicht mehr eine kantonale Gesundheitsplanung. Das sieht man ja jetzt auch mit den grossen Schwierigkeiten, wo Spitäler drinnen stecken. Wir haben wahrscheinlich wirklich zu viele Spitäler in der Schweiz. Wir müssten auch ganz hoch spezialisierte Leistungen noch mehr zentralisieren. Das sind so Beispiele, wo wir wirklich politische Lösungen brauchen und wo es uns nicht gut gelungen ist, in den letzten 2 Jahrzehnten Lösungen zu finden. Wahrscheinlich finden wir sie erst, wenn die Not noch etwas grösser ist.
Also das höre ich einmal. Wir haben es ja schon da, ich habe es mit anderen diskutiert. Wir haben ein Stückchen den Überversorgung. Oder? Also, an Spitäler, gewisse Leute sagen auch an Ärztinnen und Ärzte, in gewissen Kantonen, vor allem Städten und so, wo es zu viel hat. Und die Kantone sind eigentlich gescheitert im Planen von dieser Versorgung, wo sie zuständig sind.
Also, aber wir haben in der Planung von der Gesundheitsversorgung, vor allem auch in der Spitalplanung, zum Teil auch in der ambulanten Planung, orientieren wir uns zu fest an der Kantonsgrenze. Wir haben zu wenig Gesundheitsfachleute, wir haben zu wenig Pflegefachleute, wir wachsen auch in der Bevölkerung und die Bevölkerung wird älter und wir haben auch zu wenig Ärzte und Ärztinnen. Das können wir ganz klar aufzeigen. Das merken die Leute in Teilregionen ja sehr gut, weil die Hausarztpraxen nicht zugehen und die Hausärzte und Hausärztinnen sind weg und werden nicht ersetzt. Und wir werden das gleiche Problem auch bei einigen Spezialärztinnen haben in Zukunft. Und man kann nicht einfach sagen, in der Stadt hat es zu viel und auf dem Land hat es zu wenig. Es hat in allen Ländern auf dem Land weniger als in der Stadt. Mhm. Wenn man aber dann schaut, und dazu gibt es eine gute Studie von der Medizinischen Fakultät von der Uni Bern, wenn man dann schaut, wie dicht die von der Bevölkerung ist in der Stadt und dass gewisse eben spezialärztliche Leistungen dann nur an der Städte und an den grossen Kliniken erbracht werden, dann sieht man, dass man nicht einfach sagen kann, dort hat es zu viel, sondern die konzentriert sich entweder um bestimmte Leistungen herum oder um eben auch die Bevölkerungsdichte herum.
Eine Kritik ist ja auch, dass der Bericht Diener redet sogar von 15%, der Alain Berset hat einmal von 20%, sogenannte Luft im System, die drin sind, also Leistungen, die gemacht werden, die eigentlich entweder nicht nötig sind oder nicht nötig wären, wenn man vorher die richtige Leistung gemacht hätte. Sehen Sie das auch so? Und wie bringt man die Luft raus? Ja.
Also das Erste ist, in jedem System, das so kompliziert ist, hat es natürlich Luft drin. Und es ist eine kontinuierliche Aufgabe von allen Akteuren zusammen, dort genau hinzuschauen und Fehlanreize zu beseitigen. Die 20% beziehen sich auf sämtliche Fehlanreize, genau, die man kann haben im System. Also das ist zum Beispiel auch eine Patientin, die direkt auf die Notfallstation geht, weil sie in ihrer Region gar keinen Hausarzt mehr hat. Mhm. Das ist aber, wäre jetzt auch zum Beispiel ein unnötiger orthopädischer Eingriff. Mhm. Oder man kann es vielleicht allgemein sagen, ein unnötiger spezialärztlicher Eingriff. Und ich nehme jetzt den ärztlichen Teil, wo man die Überversorgung innerhalb von der Dienstleistung, die Ärzte und Ärztinnen anbietet, anschaut. Dort gibt es Fehlanreize und darum müssen wir die auch beseitigen. Und
wenn ich zum Beispiel, sagen Sie es konkret, oder?
Also ein wichtiger Fehlanreiz ist der veraltete Tarif, den man in der ambulanten Medizin muss damit schaffen. Die ambulante Medizin ist immer das, wo man zu einer Konsultation geht und nachher wieder heimgeht. Sei es eine Operation oder sei es auch nur ein Gespräch. Und wegen dem haben die Versicherer zusammen mit der Ärztin in der Tarifpartnerschaft, nennt man das, einen neuen Tarif zur Genehmigung beim Bundesrat eingereicht. Der heisst TARDOC. Da liest man jetzt auch ein bisschen in der Zeitung davon. Und der behebt.
Wie viele Jahre hat man daran geschafft? Ich glaube, 14 Jahre hat man da.
Also, man hat etwa 5 Jahre schon daran geschafft, bis man es erstmal zur Genehmigung eingereicht hat. Das ist 2019 gesehen. Und jetzt sind wir weitere 5 Jahre später.
Also 10 Jahre.
Und er ist jetzt wirklich überreif. Und Frau Bundesrätin Baumschneider hat uns versprochen, dass sie noch das Jahr dann den Bundesrat würde einladen, dazu auch eine Entscheidung zu fällen.
Gut. Also, das hat jetzt einen jetzigen Fehlanreiz drin und die sind dann weg mit dem neuen Tarif.
Die sind dann weg. Okay. Und was am allerwichtigsten ist, weil die Zeit verändert sich ja und man kann plötzlich wieder neue Sachen in der Medizin und Sachen, die zum Beispiel am Anfang teuer sind, zum Beispiel ein MRI, das ist ja eine Bildgebung, die man jetzt viel anwendet in der Medizin. Das war am Anfang eine sehr teure Maschine. Mhm. Ich kann mich noch gut erinnern, vor Jahren hat man in London mit 6 Millionen zweisättige Maschinen gehabt und man hat gesagt, aus betriebswirtschaftlichen Gründen wollen wir nicht mehr.
Okay.
Also heute haben wir in jedem Regionalspital fast so eine Maschine. Und das heisst, die werden viel mehr, das ist eine Massenproduktion geworden, die sind viel billiger. Dann muss natürlich auch die Leistung billiger werden. Und das ist ein grosser Unterschied vom alten Tarif zum neuen Tarif, dass in dem neuen Tarif eben alle Jahre der Preis von diesen Leistungen wieder angepasst wird.
Das ist ja auch eine Kritik, oder? Dass man letztlich die Leistungserbringer halt einfach, wenn man den Preis anpasst, die Menge ausdehnen und so wieder gleich viel reinholen. Und dass wir irgendwo durch ein Gesundheitswesen haben, wo die Menge belohnt, das hat Frau Sarah Weiss vor einer Woche da gesagt, Menge wird belohnt und Qualität spielt keine Rolle. Was sagen Sie da?
Ja, man kann es so pauschal kann man es nicht sagen. Sie hat recht, dort, wo sie sagt, wir sind gezwungen, mit dem alten Tarif zu arbeiten und in dem alten Tarif bleibt teuer, was teuer ist und billig, was billig ist, ungeachtet, ob das noch gerechtfertigt ist. Das möchten wir gern ablösen. Aber sonst, was die ärztlichen Leistungen anbetrifft, tun wir wirklich jedes Quartal vom Jahr über alle Fachrichtungen, tun wir, Kosten, die verursacht werden, monitorisieren. Wir kennen das sehr genau, das Kostenwachstum, und tun das auch plausibilisieren. Und es ist keinesfalls so, dass man Mengenanreize belohnt. Man hört ja das dann manchmal noch bei den sehr teuer angestellten Kaderärzte an grossen Spitälern, die sogenannten variablen Löhne hatten. Das heisst, je mehr dass sie gearbeitet haben, desto mehr haben sie verdient. Das haben wir immer bekämpft. Seit Jahren haben wir das bekämpft. Und das ist jetzt, glaube ich, langsam salonfähig geworden, dass man diese Lohnmodelle nicht mehr will.
Ja, also sorry, im eigenen Interesse haben das die Spitäler auch aufgehört, glaube ich, oder?
Also, ich glaube, da hat die Bevölkerung auch ein wichtiges Korrektiv gespielt, dass man wirklich gesagt hat, das wollen wir nicht mehr. Das ist wirklich ein unethischer Fehlanreiz, oder? Auch gegenüber einem Patienten und einer Patientin nicht fair. Und wir sind auch froh, dass der jetzt auch freiwillig behoben wird.
Ich höre da oben oft, oder auch, eben auch Sarah Weiss hat es da gesagt, sie wird gerne das völlig umstellen und nur noch Qualität, nur noch den Behandlungserfolg finanzieren und nicht was man für das eingesetzt hat. Würden Sie das unterstützen?
Ich glaube, es kann ein Ziel sein, eine Vision. Aber nachher braucht man ja einen Weg, der dann in der Realität auch funktioniert. Und in der Realität gibt es immer ökonomische Interessen, also betriebswirtschaftliche Interessen, und es gibt Qualität in der Medizin. Und ich glaube, es ist gut, wenn man von beidem ein bisschen etwas versteht. Aber als Patientin möchte ich natürlich wirklich mich an der Qualität vom Arzt oder der Ärztin oder was für eine andere Gesundheitsfachperson, es kann ja auch eine Physiotherapeutin sein, es auch immer ist, möchte ich eine Garantie haben, dass die Qualität stimmt. Und da sind wir ja in der Schweiz eigentlich sehr gut dran, weil wir sehr ein gutes Ausbildungssystem haben. Und ich glaube, ja, investieren wir doch weiter dort rein.
Jetzt gibt es die Kriterien WZW, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit. Und ich frage auch immer wieder Gäste oder Leute aus dem Gesundheitswesen, wer soll denn das kontrollieren? Heute machen das ein bisschen Krankenkassen, in Extremis macht es auch Kantone teilweise, oder, die da Rollen haben. Damit, weil das ist ja so ein Grundkonzept, wir machen eine soziale Krankenversicherung, aber die zahlt nur, was wirklich etwas bringt, was wirtschaftlich erbracht wird. Und ich habe das Gefühl, das ganze System krankt auch ein bisschen, dass das nie so richtig funktioniert hat.
Es hat Stärken und Schwächen. Also wenn wir im internationalen Vergleich schauen, dann sind wir ja immer noch top von der Qualität, von den Leistungen, die wir erbringen. Das heisst aber nicht, dass wir nichts dafür tun. Und es gibt halt auf dem Weg ganz verschiedene Stationen. Also das Erste, wo man schauen muss, ist das überhaupt eine Leistung oder ist das ein Medikament, das einen Nutzen bringt und darum auch soll gezahlt werden durch die obligatorische Krankenversicherung. Also der ganze Prozess, der passiert, bis ich als Patient weiss, ich muss das nicht selber zahlen. Wenn ich das Medikament brauche, dann zahlt das meine Krankenkasse. Und da haben andere Länder andere Modelle und die Schweiz können sich in diesem Prozess sicher noch verbessern. Und dann gibt es Qualitätskontrollen im laufenden Prozess. Zum Beispiel, wenn ich jetzt jemand bin, der operieren würde. Ich selber bin ja Hausärztin, ich operiere nicht. Aber wenn ich jemand bin, der operieren würde, dann möchte ich erstens als Patientin Sicherheit haben, dass die Indikation gut ist. Also ich weiss, warum brauche ich die Operation. Und ich will, dass das Resultat gut ist. Und das kann man heute messen. Und für das gibt's Register. Und für das gibt's auch, einzelne Indikatoren, nennt man das, wo man Patienten und Patientinnen selber fragt. Also das Resultat ist ja nicht nur ein technisches Resultat, sondern es ist auch ein Resultat, bin ich nachher gesünder oder geht's mir besser als vorher? Wo man sehr gut kennt, wie man eigentlich das muss begleiten, dass man kontinuierlich an der Qualität arbeiten kann. Und ja, da finde ich auch, da haben wir noch ein recht gutes Potenzial, dass man das verbessert in der Schweiz.
Sie sind selber Hausärztin, Sie haben es vorher angesprochen, es fehlen Hausärztinnen und Hausärzte. Der Alain Berset hat ein paar Sachen dort angestoßen, mehr Ausbildungsplätze für die Disziplin. Er hat auch den Tarif geändert zu ihren Gunsten, aber das hat alles nicht so viel gebracht. Warum hat es nicht viel gebracht oder was müssen wir denn machen, damit die nicht aussterben?
Also in erster Linie, es hat schon etwas gebracht, natürlich, aber in erster Linie haben wir einfach nach wie vor zu wenig Ausbildungsplätze. Und also zwar für die gesamte Ärzteschaft, weil es bleiben immer knapp die Hälfte von der Ärzte und Ärztinnen, die Medizin studieren, also zukünftige Ärztinnen, die wollen in die Hausarztmedizin. Das hat sich nicht verändert. Aber wenn man halt insgesamt zu wenig ausbildet, wir haben ja sehr hohe Auslandabhängigkeit, dann haben wir am Schluss auch zu wenig. Und dann spielt eben noch die Bevölkerungsentwicklung eine Rolle. Also einerseits wächst die Bevölkerung. Das heisst, es braucht halt auch mehr Ärzte und Ärztinnen, auch mehr Pflegepersonal. Und andererseits wird sie älter. Und das heisst, wir brauchen mehr Betreuung. Und da sieht man eigentlich sogar, wenn man Prognosen machen muss über etwas, wo man denkt, ist doch relativ einfach. Wie viele Ärzte und Ärztinnen brauchen wir in der Schweiz? sieht man, dass es eben doch nicht so einfach ist. Mhm. Und dass wir es bis jetzt verpasst haben, genug Ärztinnen auszubilden.
Ist das eine Kritik auch ein bisschen an den Kantonen, die an ihren Universitäten nicht mehr Plätze zur Verfügung stellen, aus finanziellen Gründen?
Es ist eines der teuersten Studienrichtungen. Mhm. Und darum sind die Universitäten sind ja frei, in welche Studienrichtung, genau. Dass sie dann wie viele Studienplätze anbieten, sind sie nicht sehr bereit, oder da aufzustocken. Das heisst, es braucht eine Mitverantwortung vom Bund. Das hat er ja auch gemacht. Als er das letzte Mal die Studienzahlen aufgetan hat, hat er gesagt, ja, wir zahlen auch etwas an das Studium. Und ich glaube, das ist halt bei so teuren Studiengängen. Und es ist ja nicht irgendein Studium, sondern es ist für die Bevölkerung und für die Wirtschaft, für uns alle, ist es existenziell wichtig, oder? Dass wir die Berufe haben, wie auch in der Bildung, wie in vielen Bereichen, wo man eine sogenannte kritische Infrastruktur hat, brauchen wir gute Leute. Das ist übrigens das Kapital der Schweiz. Das haben wir ja auch immer gesagt. Und ich bin überzeugt, dass auch in Zukunft der Bund sich muss mitbeteiligen an den Studienplätzen, damit wir genug haben.
Müssen wir den Numerus Clausus, die Prüfung, wo der Zugang zum Medizinstudium sozusagen wie eine Barriere ist, müssen wir da streichen oder einbehalten?
Also es wird ja immer ein Selektionsverfahren geben, das gibt es bei jedem Studium. Jetzt sagt man viel, der Numerus Clausus ist schuld, aber der Numerus Clausus, der lässt einfach genauso viel zu, wie man Studienplatz hat. Und jedes andere Selektionsverfahren wird auch so funktionieren.
Mhm. Aber es geht dann vielleicht um Anatomie und so und nicht um irgendwelche Schlauchfiguren.
Wir hätten immer ein Prüfungsverfahren unterstützt mit mir, meine jetzt Dachorganisation der Ärztinnen, die auch zum Beispiel soziale Kompetenzen prüft, nicht nur rein naturwissenschaftliche. Das unterstützen wir, aber man muss wissen, wir haben nicht zu wenig Ärztinnen wegen dem Numerus Clausus, sondern wir haben wirklich zu wenig Ärztinnen, weil wir zu wenig Studienplätze haben.
Mhm. Jetzt, wenn wir noch über die Prämienentlastungsinitiative reden, dort sagt die FMA einfach nichts dazu, oder? Ich habe wirklich eigentlich nichts gefunden. Sind Sie da einfach, ist uns egal, wer Kosten zahlt, sozusagen?
Stimmfreigabe haben wir beschlossen,
genau.
Genau. Nein, es ist nicht nichts. Also, wir haben natürlich schon Stellung bezogen. Wir haben im parlamentarischen Prozess den Gegenvorschlag, den indirekten Gegenvorschlag unterstützt. Wo sich Ärzte und Ärztinnen einig sind, ist, dass wenn man Pro-Kopf-Prämie hat, wie man sie in der Schweiz hat, dass es einen sozialen Ausgleich braucht. Und diesen sozialen Ausgleich, den hat man mit den Prämienrückerstattungen eigentlich geschaffen in der Schweiz. Leider haben die Kantone relativ viel Spielraum, wie sie den umsetzen. Und einige Kantone sind dieser Aufgabe wirklich nicht mehr so wirklich gerecht worden. Und ich glaube, in dem Sinn hat sie jetzt eine Provokation gebraucht, wie die Initiative, damit man sich nochmal zurückbesinnt, dass man wirklich einen sozialen Ausgleich auf die Pro-Kopf-Prämie braucht. Und innerhalb von der Ärzteschaft gibt es Mitgliedorganisationen, die die Initiativen unterstützen. Es gibt aber auch ganz viele Mitgliedorganisationen, die den indirekten Gegenvorschlag unterstützen. Und darum haben unsere Delegierten beschlossen, dass man das dass sie das autonom bewirtschaftet und dass wir da eine Stimmfrage abbeschliessen.
Weil eben in dem Gegenvorschlag steht drin, dass Kantone werden wie eine Art ein bisschen angebunden, dass sie wieder mehr müssen oder ein Minimum an Prämienverbilligung müssen sie gewährleisten. Der tritt in Kraft, wenn man die Initiative ablehnt. Oder? Darum hätte man ja können sagen, ja gut, man lehnt die Initiativen ab, weil das Anliegen, dass sich Kantone da nicht zurückziehen, aus finanziellen Gründen ist eigentlich erfüllt. Oder?
Ja, da kann man jetzt politisch darüber streiten, ob es dann erfüllt ist oder nicht. Aber es gibt auf jeden Fall eine Verbesserung. Ich glaube, für die Bevölkerung ist es einfach schwierig. Ein indirekter Gegenvorschlag ist etwas, das nicht fassbar ist, oder? Weil es ist nicht auf dem Tisch. Also man kann nicht einfach zwei Texte miteinander vergleichen und sagen, das ist für mich der bessere.
Und er ist auch lang und kompliziert, viel länger als die Initiative.
Genau, er ist lang und kompliziert. Wir haben übrigens ja zu den Kostenbremsinitiativen einen indirekten Gegenvorschlag und was vielleicht dort noch aufgenommen wird, wo Sie vorhin Frau Weiss als Nationalrätin noch erwähnt haben, dort sind eben Kostenziele an Qualitätsziele geknüpft. Und das ist sicher besser als einfach nur die Kosten zu begrenzen.
Ja. Aber ist es auch, also ich habe jetzt den Eindruck, dass halt, Sie haben das vorher erwähnt, in der FMH gibt es verschiedene Ausrichtungen politisch, oder? Und ist das nicht vielleicht ein bisschen die Schwierigkeit von so einem Dachverband, wenn es dann so eine rein, ich meine, das ist eine klassische Umverteilungsinitiative, wo der SP da bringt, die Prämienentlastungsinitiative, dass sie sich dann wie aus Angst vor gewissen Mitgliedergruppen, ist der Dachverband ein bisschen blockiert?
Nein, im Gegenteil. Ich glaube, auch die Zeit, wo auch Patienten und Patientinnen mehr unter Druck sind, wenn sie es vielleicht noch nicht so direkt spüren oder einen Teil davon noch nicht so direkt spüren, die hat die Ärzteschaft ihr vereint. Und das sind wirklich anspruchsvolle Aufgaben, oder? Auch wenn ich jetzt wieder an die Tarifreform, nennen wir das, denken, dort hat der Bundesrat uns die Aufgabe gegeben, wir müssen die sogenannt kostenneutral umsetzen. Kostenneutral heisst, wenn der alte Tarif dann überführt wird in den neuen, dann darf es keine Franken mehr kosten. Das heisst aber ganz konkret, dass die Leistungen, die jetzt übertarifiert gewesen sind, müssen gekürzt werden. Und beispielsweise ganz konkret die untertarifierten Leistungen, die finden sich in der Kindermedizin, in der Hausarztmedizin, in der Psychiatrie, das ist das, was man auch davon redet, oder? Dass die dafür angehoben werden. Und das ist wirklich eine anspruchsvolle Aufgabe, weil niemand hat gern weniger, als er hat. Und es ist uns gelungen, die Aufgabe am Schluss auch wahrzunehmen.
Wir haben ja im Vorgespräch ein bisschen darüber geredet, über das Verhältnis von Ärztinnen und Ärzten mit eigener Praxis, Ärger im Spital und so. Wie sieht das in 20, 30 Jahren aus? Gibt's fast nur noch Spitalärzte oder sterben die Hausärzte aus? Wie ist Ihre Vision auch durchaus? Wie soll das Gesundheitswesen jetzt auf der Leistungserbringerseite, auf der ärztlichen Seite aussehen?
Im Moment haben wir ein bisschen mehr Ärzte und Ärztinnen in der freien Praxis als im Spital. Und im Moment schiebt es wieder ein bisschen zugunsten der angestellten Ärzte und Ärztinnen im Spital, unter anderem natürlich auch, weil wir eine Zulassungsregulierung haben. Also genau. Das heisst, man kann nicht einfach in die freie Praxis wechseln, sondern der Kanton sagt, ob er uns braucht oder ob er uns nicht braucht. Meine Zukunftsvision ist, da ein gutes Gleichgewicht zu haben. Und ich glaube, die Schweiz hat ein gutes Gleichgewicht gehabt in der Vergangenheit, durch das, dass wir eine sehr hoch ausgebildete Grundversorgung haben. Das kann ein Hausarzt oder eine Hausärztin sein, das kann aber auch eine gynäkologische Grundversorgung sein, also eine frauenärztliche Grundversorgung oder eine andere. Und dass die in der freien Praxis ganz viele Leistungen abschliessend erbracht haben. Also die haben nicht müssen an irgendeinen Kollegen weiterweisen am Spital.
Genau, sie haben es direkt erledigt.
Und das ist sehr kosteneffizient und sehr patientennah, weil dort hat man eine Beziehung, oder, zum Patienten und
über
der Patientin.
Jahre unter Umständen, ja.
Ich mittlerweile über 3 Generationen, ja, genau. Und das gibt eine Beziehung und mit der Beziehung auch ein Vertrauen zu der Qualität, oder? Auf beiden Seiten. Also man möchte die Qualität auch gut erbringen, weil einem die Patienten und Patientinnen auch am Herzen liegen. Und ja, das ist eine wichtige Aufgabe, glaube ich, auch vom Verband, dass man die Identität von dem, also, wie fühle ich mich als Arzt oder als Ärztin? Wie will ich meine Zukunft gestalten? Dass man die gut begleitet, auch über die Aus- und Weiterbildung hinein, damit das Gleichgewicht auch in Zukunft kann stattfinden kann. Es gibt schon Veränderungen. Also, zum Beispiel wird kaum mehr jemand in einer Einzelpraxis gehen, sondern es wird mehr Ärztehäuser geben, auch mehr verschiedene Berufe unter dem gleichen Dach zusammenarbeiten. Das sind wünschenswerte Entwicklungen.
Ein bisschen, man redet nicht gern drüber. Hat es nicht auch mit der Feminisierung vom Ärzteberuf zu tun, dass Frauen vielleicht genau das, was sie jetzt auch loben und selber auch gelebt haben, dass Frauen vielleicht das weniger anstreben? Auch weil sie Probleme mit Familienplanung, weil sie das Risiko vielleicht nicht nehmen wollen oder so?
Also ich glaube, Sie sprechen etwas Wichtiges an. Das ist die Vereinbarkeit zwischen Privatleben, Familienleben und Beruf. Mittlerweile bei der ganz jungen Ärztegeneration verteilt sich ja das sogar auf Frauen und Mann. Auch die Männer wollen zum Beispiel ihren Kindertag dann daheim haben. Und wenn wir diese junge Generation abholen für die Zukunft in ihrem ärztlichen Beruf, dann müssen wir dafür Lösungen anbieten. Andere Länder haben die Lösungen auch schon, oder? Also, dass man auch Vereinbarkeit hat zwischen Beruf und Familie und es ist auch leistbar. Was das Risiko anbelangt, glaube ich, da braucht es Erfahrung. Es braucht eben Gelegenheit, wirklich auch in einer Praxis einen Teil von der Weiterbildung können zu absolvieren, dass man sieht, ja, das Risiko ist jetzt nicht einfach unberechenbar. Aber von den politischen Rahmenbedingungen her braucht es natürlich auch eine Rechtssicherheit. Also ich muss wissen, auf was ich mich einlasse, wenn ich in eine Praxis gehe.
Das ist auch noch ein Aspekt, oder? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, meinen Sie das Risiko, letztlich einen Entscheid zu treffen. Wir machen das und das machen wir vielleicht nicht. Und im Spital hat man ja meistens noch jemanden oben dran, der das anschaut, oder? Und ich meine, eine Hausärztin oder eine Gynäkologin oder so, ist irgendwo durch dann wirklich allein mit dieser Verantwortung und von dem scheuchen sich, glaube ich, auch viel.
Das ist ein Sprung ins kalte Wasser, oder? Plötzlich sagen, ich treffe jetzt die Entscheidung und ich kann jetzt niemanden fragen. Dem entgegenwirkt ein bisschen, dass man heute wieder mehr eben in Gruppenpraxen schafft und dann hat man mindestens, auch wenn die Entscheidungsverantwortung nachher bei einem selber liegt, gleich auch schneller eine Austauschmöglichkeit, als wenn man allein in einer Praxis sitzt. Ich glaube, das kann man lernen und man kann dem auch Freude bekommen. Aber das heisst, man muss wirklich auch solche Weiterbildungsplätze anbieten.
Dann hoffen wir, dass es die Ärztinnen und Ärzte noch in Zukunft gibt. Ivan Gili, danke vielmals für das Gespräch. Danke vielmals fürs Zuschauen, das Zuhören. Tun den Daumen nach oben da, einen Kommentar da oder schreiben mir für ein Feedback auf dominik.feusi@nebelspalter.ch. Danke fürs Zuschauen. Nächste Woche wieder direkt aus dem Bundeshaus. Feusi Federal, merci und eine gute Zeit.